SRF 2 Kultur.
Worte, sie transportieren nicht nur Bedeutung. Worte sind schön, ganz einfach, für sich. Wenn sie so umsorgt und gehegt, geknetet und gestreichelt werden, wie der walisische Dichter Dylan Thomas das tat. Morgen vor 60 Jahren ist er gestorben. Michael Marek hat für uns Dylan Thomas' wunderbare Welt der Worte besucht.
To begin at the beginning. It is spring, moonless night in the small town, starless and Bible black.
So beginnt eines der wunderbarsten und poetischsten Werke der Hörfunkgeschichte. Under Milkwood, unter dem Milchwald, von Richard Burton 1954 für die BBC zum Sprechen gebracht, stammt aus der Feder des walisischen Nationaldichters Dylan Thomas.
Ich bewundere ihn so sehr.
Der chilenische Schriftsteller Antonio Skármeta gilt als einer der wichtigsten Autoren Lateinamerikas.
Ist so intelligent und so erotisch. Dylan Thomas hat die Begeisterung, die Energie, die Leidenschaft der jungen Menschen. Ein junger Mann, der seinen Ort in der Welt sucht. Und er sucht mit solcher Energie in den Worten, in der Bilderkraft. Diese Poet sind außerordentlich frisch.
Now as I was young and easy under the apple boughs, about the lilting house and happy as the grass was green.
Gefallener Engel, Lyriker des Jahrhunderts, genialer Trunkenbold, Enfant terrible der Literaturszene, Schürzenjäger. Es gibt wohl kein Etikett, das Dylan Thomas nicht angehängt worden ist. Die Mythen haben nicht nur die Jahrzehnte überdauert, sie hätten zuweilen die Poesie des Dylan Thomas hinter seine Biografie zurücktreten lassen, zu Unrecht.
Er war wirklich ein Multimedia-Star, weil er zu seiner Zeit der Einzige war, der für alle Medien arbeitete,
sagt David Woolley, Literaturwissenschaftler und ehemaliger Leiter des Dylan-Thomas-Zentrums in Swansea, Dylans Geburtsstadt.
Dylan schrieb für den Film, für das Radio, er verfasste Kurzgeschichten, Gedichte, er machte Radiosendungen wie Unter dem Milchwald. Er versuchte sich an einer Novelle, war aber nicht sehr erfolgreich. Er probierte einfach alles aus.
Dylan Marlais Thomas wird am 27. Oktober 1914 in Swansea, Südwales, geboren. Mit 11 veröffentlicht er bereits sein erstes Gedicht. Seine literarischen Vorbilder sind Thomas Hardy, Walt Whitman und John Butler Yeats.
Do not go gentle into that good night.
Zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr schreibt Dylan über 200 Gedichte. Keine Fingerübung, sondern bedeutende Lyrik, die ihn über die walisischen Grenzen hinaus bekannt macht.
Seine Lyrik, seine frühen Werke sind anders als seine späten. Die meisten bekannten Gedichte wie Go Gentle, Fern Hill, Death Shall Have No Dominion gehören zum Spätwerk. Sie sind ausdrucksstark und rhythmisch klarer zu verstehen. Seine ersten Texte in den Gedichtsammlungen 18 und 25 Gedichte werden von vielen Leuten als schwierig und undurchdringlich empfunden. Sie sind voller fremdartiger Bilder und kreisen obsessiv um Themen wie Tod und Sex.
Certain obsessions with death and sex.
Do not go gentle into that good night.
It was my 30th year to heaven.
Kein anderer Lyriker hat Gedichte so vorgetragen wie der asthmatische Waliser. Und niemand war dafür so berühmt wie er mit seiner dröhnenden Stimme.
The morning beckon with water praying.
Dylan Thomas ging so rücksichtslos mit sich, seinem Talent und den Menschen seiner Umgebung um, dass er schon mit 39 Jahren aufgebraucht war und am 9. November 1953 während seiner vierten US-Lesetour in New York starb, an den Folgen einer Alkoholvergiftung. Doch was wird uns in Erinnerung bleiben, das Werk oder die Biografie des Dylan Thomas, fragt Kurt Heinzelmann, Literaturprofessor aus Texas und Juror für den Dylan Thomas Preis.
Ich weiß nicht, welchen Nerv Dylan traf. Damals wurde Lyrik viel mehr geschätzt als heute. Ich habe mir neulich ein altes Time-Heft aus den 60er Jahren angeschaut, mit Robert Lowell auf dem Titelblatt. Stellen Sie sich das in den USA heute vor, ein Dichter auf dem Titelblatt im Time Magazine. Undenkbar. Auf alle Fälle war Dylan Thomas ein großartiger Sprecher. Jeder, der ihn hörte, verliebte sich in seine Stimme.
I mean, he was a gorgeous reader. Anybody who ever heard him speak his poems, you know, fell in love with the voice.
Der Lyriker und Schriftsteller Dylan Thomas. Morgen, vor 60 Jahren, ist er gestorben. Thomas führte ein wildes Leben. Üppig war es und kurz. Er wurde nur 39 Jahre alt. Dylan Thomas sei der erste Rockstar gewesen. Er habe den Lebensstil der Rocker fast ein halbes Jahrhundert vorweggenommen, schreibt sein Biograf. Und heute ist es schwierig, Legende und Wahrheit auseinanderzuhalten. Dylan Thomas habe sich vor dem Kriegsdienst gedrückt, so heißt es etwa, indem er sturzbetrunken bei der Musterung erschien und darum als untauglich erklärt wurde. Er sei ein Lebemann gewesen, ein Frauenheld. Seine spätere Frau, eine Tänzerin, habe Dylan Thomas buchstäblich im Bett näher kennengelernt. In jenen ersten Tagen, wo man sich ineinander verliebte, hätte man ausschließlich von Luft gelebt, von Liebe und vom Whisky. Und mit Whisky sollen auch Dylan Thomas' letzte Worte zusammenhängen. 18 Gläser, ein Rekord, das soll Thomas gelallt haben, bevor er endgültig das Bewusstsein verlor. Legenden, die gibt's also genug, die sich um das Leben und Wirken von Dylan Thomas ranken. Sein Werk ist aber auch ohne diese Legenden eine Wucht. Dylan Thomas' Stimme und seine Sprache als Lyriker und Autor haben die Herzen im Sturm erobert damals. Hier Dylan Thomas mit einem Auszug aus seinem Gedicht in Oktober.
My birthday began with the water birds and the birds of the winged trees flying my name above the farms and the white horses. And I rose in rainy autumn and walked abroad in a shower of all my days. High tide and the heron dived when I took the road over the border, and the gates of the town closed as the town awoke. A springful of larks in a rolling cloud, and the roadside bushes brimming with whistling blackbirds, and the sun of October, summery on the hill's shoulder. Here were fond climates and sweet singers suddenly come in the morning, where I wandered and listened to the rain-ringing wind blow cold in the wood far away under me.
Ein Auszug aus In Oktober von Dylan Thomas, und SRF.ch weist Ihnen den Weg zu Prinz Charles, der ein Gedicht liest von Dylan Thomas. Am 9. November 1953 ist der Dichter und Schriftsteller gestorben. Sein Werk Unter dem Milchmond wird noch immer aufgeführt, und auch als Person blieb er bis in die 1970er hinein präsent. Bob Dylan habe aufgrund seiner Bewunderung für Thomas dessen Namen angenommen, heißt es. Verewigt bleibt Dylan Thomas auch auf dem Cover des Beatles-Albums Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Dort findet man irgendwo in der Menge der Leute auf dem Cover sein Gesicht.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon begrüßt sie Eva Pferte. Der amerikanische Bestsellerautor Jonathan Franzen ist der neue Literaturpreisträger der deutschen Tageszeitung Die Welt. Der 54-Jährige sei der bedeutendste Gesellschaftsromancier seiner Generation, befand die Jury. Franzen habe das Genre des Familienromans völlig neu definiert. Der Weltliteraturpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde dieses Jahr zum 15. Mal vergeben. Die Entdeckung des Kunstschatzes in München rückt eine Spezialeinheit der Alliierten in den Fokus, und zwar die sogenannten Monuments Men. Diese Fahnder der Monuments Fine Arts and Archives Section durchsuchten ab 1943 ganz Europa nach Raubkunst. Unter anderem befragten sie 1945 auch Hildebrand Gurlitt. Die Sondereinheit der Alliierten steht auch im Fokus eines neuen Films von George Clooney. Der Film mit dem Titel Monuments Men – Ungewöhnliche Helden soll erstmals im Februar an der Berlinale gezeigt werden. Der Kunstkrimi ist eine deutsch-amerikanische Koproduktion. Ein Filmfestival in der polnischen Grenzstadt Subice erinnert an die Westverschiebung Polens. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt Frankfurt an der Oder geteilt. Der Teil östlich vom Oderufer kam zum Polen und wurde in Subice umbenannt. Das Filmfestival, das von heute bis Sonntag stattfindet, thematisiert in polnischen und deutschen Filmen das Zusammenleben von Bürgern der DDR und Polen. Veranstaltungsort ist ein fast 90 Jahre altes Kino, aus dem ein Einkaufszentrum werden soll. Die Pläne dafür sind umstritten.
Diese Woche wurde publik, dass der Kunsthändler Sohn Cornelias Gurlitt in seiner Münchner Wohnung 1500 Kunstwerke gelagert hat. Nun muss geprüft werden, ob sich unter den Kunstwerken auch sogenannte Raubkunst befindet. Die Spur des Fall Gurlitt führt auch nach Österreich. Einmal mehr steht da jetzt das Lentos Kunstmuseum in Linz unter Beschuss, weil nach dem Krieg Kunstwerke von einem Onkel Gurlitz an die Stadt Linz gegangen sind. Und auch in Wien steht das Leopold-Museum in den Schlagzeilen. Dort ist vor kurzem der Direktor überraschend zurückgetreten. Eva Pfirter hat mit dem ORF-Journalisten Günther Keindelsdorfer über die Hintergründe gesprochen.
Heute ist bekannt geworden, dass Franz Mohler interimistisch die Leitung des Wiener Leopold-Museums übernimmt. Der ehemalige Direktor Tobias Natter ist vor kurzem überraschend zurückgetreten. Wie kam es überhaupt zu diesem Rücktritt?
Dahinter steht ein Konflikt zwischen Tobias Natter, dem zurückgetretenen Direktor, und seinem kaufmännischen Geschäftsführer Peter Weinhäupl. Der Hintergrund: Weinhäupl hat als Nebenjob die unbezahlte Tätigkeit eines Vorstandsvorsitzenden der sogenannten Klimt-Uczycki-Stiftung angetreten, und diese Stiftung ist ziemlich umstritten. Im Besitz dieser Stiftung befinden sich 4 Gemälde von Gustav Klimt, die von unschätzbarem Wert sind, sowie 10 Klimt-Zeichnungen und einige Autographen, viele Fotografien und auch ein Tagebuch von Gustav Klimt. Eines dieser 4 Gemälde, das Bildnis Gertrud Löw, gilt als Raubkunst belastet. Und Tobias Natter, der zurückgetretene Chef des Leopold-Museums, der wollte sich nicht damit abfinden, dass sein eigener Geschäftsführer das Museum jetzt wieder in die Nähe von Raubkunstdiskussionen bringt. Da gab es ja auch in den letzten Jahren immer wieder schon Diskussionen um das Leopold-Museum, und deshalb ist Natter zurückgetreten.
Und wie geht es denn jetzt mit dem Leopold-Museum weiter, nachdem dieser kaufmännische Leiter in diese Sammlung verwickelt ist?
Sie haben es gesagt, heute wurde Franz Mohler interimistisch zum Direktor ernannt. Er ist der Sammlungsleiter des Leopold-Museums. Als Nachfolger dann nach dieser interimistischen Lösung wird immer wieder Dietard Leopold genannt, der Sohn des Museumsgründers. Dietard Leopold wäre sicher eine gute Wahl. Er ist Psychotherapeut, er ist auch Meister des japanischen Bogenschießens und sehr, sehr selbstkritisch, auch was die Sammlung seines Vaters betrifft. Sehr weltoffen, sehr tolerant. Aber wer immer das Leopold-Museum in Zukunft leiten wird, muss sorgfältig darauf achten, dass das Museum wirklich kritisch und selbstkritisch mit seinen eigenen Sammlungsbeständen umgeht.
Trotzdem, jetzt ist der Direktor Tobias Natter im Leopold-Museum zurückgetreten. Derjenige, der aber eben in diese Uczycki-Stiftung verwickelt ist, der hält sich. Gibt es da keine Kritik, keine Forderung nach Rücktritt des kaufmännischen Leiters?
Diese Forderung gibt es in der Öffentlichkeit da und dort, aber im Prinzip wartet man jetzt, glaube ich, einmal ab, wer der neue künstlerische Leiter oder die neue künstlerische Leiterin werden wird. Und auf eines kann man sich verlassen: Das Leopold-Museum steht unter ganz, ganz scharfer Beobachtung.
Ebenfalls sorgfältig umgegangen werden muss in der Linzer Sammlung. Auch da gibt es Vorwürfe. Auch da sollen umstrittene Werke vorhanden sein. Weiß man inzwischen mehr dazu?
Im Lentos-Museum in Linz werden schon seit vielen, vielen Jahren, ich würde mal sagen seit den späten 90er Jahren, systematisch und sehr kritisch die Sammlungsbestände überprüft. Einige Arbeiten wurden in den letzten Jahren schon restituiert. Ein Bild von Egon Schiele, ein Bild von Gustav Klimt, auch ein Wilhelm Trübner. Derzeit werden mehrere Gemälde geprüft. Das ist ein Prozess, der noch viele, viele Jahre lang dauern wird. Die haben ja auch eine große Sammlung in Linz. Ich erwarte doch, dass auch noch in Zukunft das eine oder andere Bild aus Linz restituiert werden wird.
Aus der Ferne betrachtet hat man im Moment den Eindruck, dass Österreich sich etwas schwer tut mit seiner Vergangenheitsbewältigung. Ist das so?
Das war in der Vergangenheit sicher so. Auch mit dem Thema Restitution hatte man in Österreich lange Zeit Schwierigkeiten. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Die gesetzlichen Bestimmungen sind sehr, sehr streng und die werden auch recht strikt exekutiert. Beim Leopold-Museum muss man sagen, gilt das nicht. Das ist nämlich ein Privatmuseum. Aber was die staatlichen Sammlungen und Museen in Österreich betrifft und die, die in öffentlicher Hand sind, da nimmt man dieses Thema Restitution, Provenienzforschung schon sehr, sehr ernst. Noch ein Wort, wenn Sie mir gestatten, warum Wien und Österreich da immer wieder in den Schlagzeilen ist. Das hängt meiner Einschätzung nach ganz einfach damit zusammen, dass es im Jahr 1938 in Wien 200.000 Menschen jüdischer Herkunft gegeben hat. So viele Jüdinnen und Juden wie in keiner anderen deutschsprachigen Stadt. Die Wiener Moderne ohne jüdische Künstlerinnen und Wissenschaftler, ohne jüdische Künstler und Mäzene wäre nicht denkbar gewesen. Es ist einfach der jüdische Anteil an der Wiener und auch an der österreichischen Kunst so, so groß und deshalb auch immer wieder diese Diskussionen.
12 Jahre lang hat Abt Martin Werlen das Benediktinerkloster Einsiedeln geleitet. Er war in den Medien präsent wie kein anderer katholischer Würdenträger in der Schweiz. Martin Werlen nutzte Twitter und Facebook, war ein eloquenter Kommunikator. Medienabt wurde Werlen auch schon genannt. Ende November hört Abt Martin Werlen nach 12 Jahren als Vorsteher des Klosters Einsiedeln auf. Eva Pfirter im Gespräch mit Sternstunde-Redaktor Norbert Bischofberger.
Wofür steht denn Abt Martin Werlen?
Abt Martin Werlen steht für Aufbruch, für Veränderung. Er hat sich von einem jungen Abt mit eher konservativem Ruf zu einem Menschen, zu einem Abt gewandelt, der ganz nahe ist bei den Menschen. Er hat vor wenigen Jahren begonnen zu twittern, sich also im Bereich der sozialen Medien zu bewegen. Auf Einladung der Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens hat er begonnen zu twittern. Und ich denke, gerade dadurch ist er auch näher zu den Menschen gekommen. Er hat viele Menschen dann auch physisch getroffen auf seinen Bahnfahrten. Er ist oft mit dem Zug unterwegs. Er ist bei den Menschen angekommen.
Wir haben es gehört, er gilt als moderner Kommunikator. Was hat er inhaltlich ins Rollen gebracht?
Abt Martin hat eine große Aufgabe bewältigt. Er war Abt der Klöster Einsiedeln und des Klosters Pfarr bei Zürich. Er war aber auch Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz und in diesem Amt insbesondere hat er sich in gesellschaftliche Debatten eingemischt. Er hat sich eingesetzt vor kurzem noch für die Heiligung des Sonntags, dass die Menschen den siebten Tag eben als freien Tag begehen. Er hat sich in der Kirche eingesetzt für Reformen, zum Beispiel schonungslos für die Aufdeckung, für die Aufarbeitung der sexuellen Übergriffe in den letzten Jahrzehnten von Seiten von Priestern oder Mönchen gegenüber Jugendlichen. Er hat sich für eine stärkere Rolle der Frau in der Kirche eingesetzt, in Wort und Tat.
Nun muss er aufgrund einer Amtszeitbeschränkung bereits mit 51 Jahren zurücktreten. Macht diese Amtszeitbeschränkung Sinn in Ihren Augen?
Diese Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren, die wurde bei seiner Wahl eingeführt. Man hat mit ihm, mit 39 Jahren wurde gewählt, einen jungen Abt gewählt. Man wollte wahrscheinlich verhindern, dass er dann jahrzehntelang im Amt bleibt. Und wahrscheinlich auch der modernen Entwicklung, dass also auch Mönche heute älter werden, Rechnung tragen. Abt Martin Werlen hatte vor ungefähr 1,5 Jahren einen schweren Sportunfall. Und da hat er sich wirklich ganz von unten wieder aufgerappelt. Er musste die Sprache sich wieder erwerben. Und das alles hat ihn vielleicht ins Nachdenken gebracht. Auf jeden Fall ist diese Tatsache, dass er jetzt diese Amtszeitbeschränkung ernst nimmt und nicht die Klostergemeinschaft bittet, darf ich noch weitermachen, sondern wirklich jetzt zurücktritt, das ist ein reifer Schritt.
Was für Spuren wird Abt Werlen hinterlassen? Worüber werden wir auch in ein paar Jahren noch sprechen?
Abt Martin Werlen ist mit einem Roller zu der ersten Pressekonferenz gekommen. Ein Trottinett, das haben ihm die Schülerinnen und Schüler, er war vorher Internatsleiter, zur Wahl geschenkt. Das ist so ein Bild, das vielleicht bleiben könnte. Der Abt, der eben aufbricht, der hat eines dieser Tweets geschrieben, wenn man immer den nächsten Zug nimmt, verpasst man keinen. also wirklich ein lebensnaher Abt, der sagt, Religion und Gesellschaft, Religion und Politik, das geht überein, da müssen wir uns einsetzen und einmischen von religiöser Seite, wir stehen nicht fernab der Gesellschaft.
Eigentlich heißt es in Kinos ja Handys aus. Das ist eines der obersten Gebote des Kinoknickes. Zumindest noch. Denn das könnte sich bald ändern. Auf dem Festival Tous Écrans in Genf wurde diese Woche der erste Kinofilm gezeigt, der auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig läuft. Auf der Leinwand und auf den Smartphones der Kinobesucher. Der Thriller-App will mit zwei Bildschirmen gleich doppelt das Fürchten lehren. Ist das nur technische Spielerei oder ist das die Zukunft des Kinos? Nadja Röll hat sich App, den Film des Niederländers Bobby Böhrmanns, angeschaut.
Kurz bevor das Licht ausgeht, tippen reihenweise Kinobesucher auf ihren Smartphones herum. Sie laden die kostenlose App zum Film herunter. Auf meinem Bildschirm leuchtet bereits ein grünes Auge, das Symbol der App Iris. Bitte aktivieren Sie jetzt die App, steht dann auf der Leinwand. Ich drücke Start. Und während auf meinem Handy grüne Computercodes erscheinen, beginnt der Film. Dort entdeckt die Psychologiestudentin Anna nach einer Party eine mysteriöse Software auf ihrem Smartphone.
Hallo, ich bin Iris, Ihr persönlicher Assistent. Um zu beginnen, sag Ihr Namen.
Die App Iris, ein persönlicher Assistent. Iris scheint zuerst ein sprechendes Lexikon zu sein, doch entpuppt sich dann schnell als böse Hackersoftware. Denn plötzlich passieren in Annas Umfeld merkwürdige Dinge, alle durch technische Manipulation hervorgerufen. Ein Video, das einen Seitensprung zeigt, verbreitet sich durch Geisterhand über die Handys im Freundeskreis. Oder eine Ampel schaltet frühzeitig auf Rot, sodass ein Freund von Anna bei einem Unfall ums Leben kommt. Ich bin verwirrt und auch überfordert. Was läuft da eigentlich? Ich schaue auf die Leinwand und blicke immer wieder auf mein Smartphone. Plötzlich leuchtet es auf. Ich kann SMS zwischen zwei Personen lesen, die offensichtlich etwas mit der mysteriösen App zu tun haben. Etwas später bietet der kleine Bildschirm meines Handys eine zweite Kameraperspektive zum Geschehen auf der Leinwand. Ich schaue hin und her, neugierig, aber immer noch verwirrt. Die Handlung wird immer durchgedrehter. Da geht es nicht mehr um eine Bedrohung durch die Technik, sondern um Action und Effekte. In einem Schwimmbad schaltet sich eine Stereoanlage ein und schmeißt sich selbst ins Wasser. Ein junges Mädchen stirbt durch einen Stromschlag. Beschämt schaue ich auf mein Handy. Da läuft immer noch die App Iris. Angst macht sie mir nicht, in der Geschichte bringt sie mich aber auch nicht weiter. Ich schaue mich um. Wie es wohl den anderen geht?
Ich stehe auf diese Atmosphäre und auf die Interaktion mit dem iPhone. Da gibt es viele Zusatzinformationen.
Mich hat überrascht, dass ich gar keine Angst hatte um die Personen im Film. Ich war zu sehr mit meinem Smartphone beschäftigt, zu sehr in der Technik.
Uns hat es Angst gemacht, gerade jetzt, wo man so viel über Spionage spricht.
Das Erste, was er nach dem Film gemacht hat, war die App zu löschen.
Das hätte er sich sparen können, denn die App funktioniert nach dem Film ohnehin nicht mehr. Die App nämlich und das, was sie zeigt, Videos und SMS, werden vom Ton des Kinofilms gesteuert, durch Signale, die das menschliche Ohr nicht hört. 36 Mal starten so auf dem Bildschirm des Smartphones, dem sogenannten Second Screen, Zusatzinformationen. Ein neues Kino-Gadget. Aber ist das die Zukunft des Kinos? Wahrscheinlich nicht, sagt der Transmedia-Experte Michel Wüst von Pro Helvetia, der bei dem Festival Tous Écrans in der Jury sitzt.
Ich weiß nicht, ob diese Benutzung die Zukunft von Kino ist. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine von allen Möglichkeiten, neue Formen von Erzählung zu schaffen. Ich glaube, Interaktivität funktioniert besser auf Computer oder auf einem Tablet.
Interaktion schafft die App im Film App tatsächlich nicht. Die Handlung bringt sie auch nicht voran, aber sie ist ein interessantes Spielzeug. Den Reiz hat die internationale Filmindustrie bereits erkannt. 20 Länder haben sich die Filmrechte an App gesichert und Hollywood hat die Rechte für ein Remake erworben. Auch wenn mich meine erste Kinoerfahrung mit zweitem Bildschirm nicht vom roten Sessel gehauen hat, bin ich gespannt, was andere Filmemacher, vielleicht mit einem größeren Budget, daraus machen werden.
App heißt der Film des Niederländers Bobby Boermans über die intelligente Software Iris. Siri, die iPhone-Assistentin aus der realen Welt, lässt grüßen. Hoffentlich bleibt sie brav.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.